Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserer Sonderfolge Besonders Tolkien. Das Lied von Winterfell heute. Ich habe in den letzten Folgen, in den letzten Kapiteln so herrlich viel über Winterfell gelesen, aber es war mir einfach nicht genug. Ich wollte noch mehr davon erfahren, bin aber nicht so der Experte und weil ich ein schlauer Fuchs bin, habe ich mir heute zwei Experten eingeladen und zwar die Theresa und die Ellen. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Und wir wollen heute mal ein bisschen über Winterfell schwärmen und uns die Geschichte mal ein bisschen genauer zu Gemüte führen.
Genau, und da würde ich auch mal starten und euch was zu dem Erbauer von Winterfell erzählen. Wir haben ihn alle schon gelesen, Brandon the Builder oder Brandon der Erbauer. Entschuldigung, ich lese auf Englisch. Entschuldige mich im Vorfeld für die ganzen englischen Begriffe. Ihr könnt das übersetzen, ich traue euch das zu. Brandon the Builder ist so eine Art Sagengestalt, der ganz, ganz viele berühmte Bauwerke errichtet haben soll. Also vor allem Winterfell, worum es heute geht, aber auch die Mauer, die aus Eis, die soll er mit Hilfe von Riesen gebaut haben damals. Und aber auch sowas wie Hightower und diverse andere Gebäude. Das wird aber nie näher erwähnt, das ist nur so ein Gerücht, dass er das gemacht hat. Es kann aber auch sein, dass Brandon the Builder gar nicht eine Person ist, weil der gute Mann lebte vor über 8000 Jahren, bevor unsere Geschichte, die wir jetzt lesen, spielt. Und deshalb ist es gut möglich, dass es entweder eine Person zwar gab, aber die so aufgebauscht wurde und der so viele Sachen noch zugesprochen wurden, dass jetzt eher so eine Art Sagengestalt ist. Oder dass es halt ganz, ganz viele Brandons waren, weil in der Familie Stark heißen halt sehr viele Brandon. Dass halt ganz viele Könige des Winters, die Brandon hießen, zu einer Person im Laufe der Geschichte zusammengeschmolzen sind.
Das klingt sehr logisch für mich, dass das so passiert ist. Ich glaube, das begegnet uns in unserer Geschichte auch häufiger.
Genau. Lustig ist dann noch, dass der Legende nach er von dem Sagenboden Garth Greenhand, also Garth Grünhand, wahrscheinlich auf Deutsch, abstammen soll, also sein Opa war das anscheinend. Und von diesem Mann kann man so gut wie jedes Haus, was irgendwie berühmt ist, außer die Targaryens natürlich, ableiten. Und lustigerweise gibt es einen Fun-Fact, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar die Lannisters, die wir alle kennen und mehr oder weniger lieben, entspringen wahrscheinlich einem Bastard von der Tochter von diesem Garth Greenhand. Man weiß zwar nicht, welche Tochter, aber es ist ein Bastard.
Das finde ich richtig witzig und völlig berechtigt.
Ja. Lance Clever hieß der Typ. War wohl ein ziemliches Schlitzohr, aber ein Bastard.
Ja, läuft. Verrückt.
Das habe ich auch gelesen, muss es mir sofort aufschreiben. Warte, das muss ich erzählen. Ja.
Ja, tatsächlich erinnert mich das, was du gerade über Brandon the Builder gesagt hast, sehr an das, was ich gefunden habe, als ich zur Erbauung von Winterfell recherchiert habe. Und zwar heißt es ja, dass Brandon Winterfell erbaut hat mit der Hilfe von Riesen, sonst hätte man so ein riesiges Gebäude niemals in einem Menschenleben irgendwie aus dem Boden stampfen können, es wäre nicht möglich gewesen. Aber so wie Winterfell aufgebaut ist, scheint es eher so, als wäre es über mehrere Jahrhunderte hinweg erbaut worden, eben von vielen verschiedenen Personen. Und es wurde einfach dieser einen Person zugesprochen. Und die Riesen kommen damit dazu, damit das Ganze nochmal ein bisschen mythischer und toller und besser klingt. Immerhin war das ja mal das Königshaus des Nordens, von dem wir da sprechen.
Also wäre das in dem Fall, dass er den Grundstein gelegt hat, und alles, was danach gekommen ist, wird ihm zwar zugeschrieben, aber wir gehen eigentlich davon aus, dass die Familien das im Laufe der Zeit weitergebaut haben.
Ja, genau. Also man sieht tatsächlich auch am Aufbau der Burg, da gehe ich dann später drauf ein, wenn wir über Architektur und Gebäude sprechen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die von innen nach außen halt immer größer wurde. Also es würde schon Sinn machen, wenn das eben Stück für Stück entstanden ist, schon auch wegen der Größe. Da gibt es so ein paar Größenordnungen, die ich einfach mal in den Raum werfen werde, die dann auch verglichen zu dem, was Burgen im Mittelalter und so an Ausmaßen hatten, schon sehr krass dafür wirken, dass es jemand in einem Leben erbaut haben soll.
In dem Bran-Kapitel hatten wir das ja auch, dass Bran sagt, dass quasi aus jeder Epoche was dabei ist bei Gebäuden.
Ja, genau. Also was ja auch dafür spricht, dass es deutlich länger gedauert hat, bis Winterfell so stand, wie wir es im Buch kennenlernen.
Ja, es ergibt ja auch total Sinn, dass normalerweise werden es ja mehr Leute mit der Zeit, dann braucht man mehr Platz, dann hat man andere Bedürfnisse und dann baut man eben nach. Also ergibt viel mehr Sinn, als es in einem Stück zu machen. Und das schreibe ich so. Aber ich finde trotzdem schön, dass wir das mit den Riesen ist halt, macht halt Spaß zu hören.
Ja, das mit den Riesen, finde ich, passt auch total gut dazu, dass Winterfell eben das Zentrum der nördlichsten Provinz ist. Also im Buch ist es wirklich so, dass Winterfell das Zentrum des Nordens bildet, das Herz des Nordens. Und wo würden Riesen besser reinpassen als dahin?
Vielleicht schon wegen der Nähe zur Mauer und der Wildnis dahinter, wo dann vielleicht immer noch Riesen sein könnten, wie die alte Narn bestimmt erzählt.
Ja, ganz genau. Also für mich hat das einfach, das Bild hat irgendwie Sinn gemacht. Und irgendwie fand ich es ein bisschen schade, dass ich es mir zerstören musste. Ah, gut.
Dem kleinen Rickon können wir das immer noch erzählen.
Ja, genau. Genau, ich hatte ja gerade schon mal die Lage von Winterfell angesprochen, dass es im Zentrum der nördlichsten Provinz liegt. In der Serie erfahren wir über die Lage von Winterfell, dass es mittig zwischen der südlichen Grenze des Nordens zu den Flusslanden und der Mauer im Norden liegt. Zur Ost-West-Ausrichtung ist da leider nicht wirklich was bekannt. Also wir können sagen, südnördlich gesehen liegt es mittig, aber ostwestlich, keine Ahnung, könnte mittig sein, könnte auch verschoben sein, das weiß man nicht so genau. Und auch sonst haben sie, also im Buch ist die Lage von Winterfell sehr, sehr genau definiert. Das haben sie in der Serie alles ein bisschen lockerer gehandhabt. Da ist nicht so viel bekannt. Da sieht man zwar mal, dass da ein Wald ist und so, aber es wurde sich nicht so genau an die Beschreibungen des Buches gehalten. Ich schmeiße euch die Beschreibungen einfach mal so in den Raum. Die Leute, die möchten, können sich eine Karte nebenher aufmachen, können sich das anschauen. Für die anderen sind es jetzt halt einfach mal so ein paar in den Raum geschmissene Infos. Und zwar ist Winterfell an der östlichsten Ecke des Wolfswaldes. Und der Wolfswald ist das größte Waldgebiet der Sieben Königslande und ist eben benannt nach den Wölfen, die man dort im Wald heulen hören kann. Winterfell ist außerdem nördlich des westlichsten Zweiges der Weißklinge. Das ist ein Fluss, der in den Biss, also in eine Bucht, am Rande von Westeros mündet. Dort liegt auch die Hafenstadt Weißwasserhafen, die wir ja auch im Buch schon gehört haben. Außerdem liegt es südwestlich vom Langen See und Winterfell befindet sich im Buch am Königsweg. Also es gibt ein Tor raus aus der Burg, von dem man auf den Königsweg gelangt, während in der Serie der Königsweg durch Winterfell hindurchführt. Das ist so der größte Unterschied zwischen Buch und Serie, was so die Lage von Winterfell geografisch in Westeros angeht.
Mitten durch die Burg durch? Krass.
Ja, der Königsweg geht durch Winterfell durch.
Okay.
Ja, war mir beim ersten Sehen der Serie gar nicht so bewusst, dass das, was da durch Winterfell als Straße durchgeht, der Königsweg ist, dass es so eine Riesenstraße ist. Finde ich persönlich nicht unbedingt sinnvoll gelöst. Also macht ja auch architektonisch, wachentechnisch und so überhaupt keinen Sinn, dass der Königsweg da einmal mitten durchs Herz der Burg geht. Und das tut er tatsächlich in der Serie. Aber gut, es wurde halt so gemacht.
Ich werde das jetzt mit völlig anderen Augen sehen, das nächste Mal.
Ja, Winterfell wird ja als uneinnehmbare Feste seit 8000 Jahren unbesiegt oder mehr als 8000 Jahren unbesiegt. Wenn er eine Straße durchführt, weiß ich ja jetzt nicht so genau.
Ja, genau. Also im Buch macht es absolut Sinn, dass es so lange uneingenommen ist. Wenn ich sage Architektur, machen wir dann alles noch. Aber eben auch dieses, der Königsweg führt dran vorbei. Er führt nicht durch die Burg und er führt auch nicht direkt an der Mauer entlang, sondern es ist nochmal ein Stückchen Abstand. Aber in der Serie so mitten durch die Burg durch ist so, okay, ja.
Ja, der Weg wurde ja erbaut, um halt King's Landing mit Winterfell und der Mauer zu verbinden.
Also es soll ja nicht in Winterfell enden, es soll ja noch weitergehen.
Um halt die ganzen Verbrecher schneller zur Mauer zu bringen oder so.
Ja, und auch um Nachrichten von der Mauer, wenn mal irgendwie was sein sollte, dass man halt doch einen berittenen Boten schickt, dass es halt irgendwo einen Weg gibt, dass man nicht durchs Dickicht muss.
Ja, genau, durch den unwegsamen Norden. Genau, und wo wir gerade bei den Ländern drumherum waren, kann ich ja noch mal ein bisschen was zu den Menschen sagen, die da wohnen. Die werden im Buch jetzt ja auch sehr oft erwähnt. Ich nenne einfach mal so ein paar Häuser und sag was dazu. Das Einordnen müsst ihr dann selber machen, weil teilweise würde ich sonst spoilern. Deshalb, ich erzähle da einfach nur so ein paar Namen random und ihr merkt euch das und behaltet das im Hinterkopf. Und zwar wäre da einmal das Haus Bolton. Die waren einmal selber Könige. Die haben sich dann die Roten Könige genannt oder Red Kings. Die wurden vor dem Kniefall von dem Stark, der einmal König war, also als die Starks auch König waren quasi, wurden die schon von den Starks besiegt und sind seither deren treue, ja, Lehnsmänner sozusagen. Und als der letzte Red King quasi die Krone aufgegeben hat, haben sie auch ihre Praxis des Läutehäutens aufgegeben. Das wird immer wichtig. Ja, die haben früher Leute gehäutet.
Oh, das ist ja wieder
nicht. Wieso?
Bei lebendigem Leib, ja. Es ist eklig. Ich habe mir das nicht ausgedacht.
Aber das ist deren Wappen auch, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja.
Das ist nicht euer Ernst.
Mhm.
Doch, doch.
Bitte sag mir, dass es nicht wahr ist. Ich möchte es jetzt nicht googeln, um es zu überprüfen.
Ich google es dir. Ellen macht weiter, ich google es.
Ach, das ist nicht in der Kurzwahl hier. Ja, auf jeden Fall. Die sind nicht sehr nett. Dann haben wir die Greystarks. Das Haus gibt es nicht mehr. Es wird aber mal erwähnt, dass ihr schon mal gehört habt, was das ist. Das war ein Abzweig der Starks, weil die früher halt öfter so jüngere Söhne über hatten sozusagen. Und wenn die sich bewiesen haben oder halt wenn man Ländereien hatte, die gerade keine Führung hatten, dann hat man gern die jüngeren Söhne der Familie eingesetzt, um da halt als Gehilfen der Lords von Winterfell, also deren größeren Geschwistern oder Vätern, dass sie dann quasi eingesetzt wurden, um das zu verwalten. Und die Greystarks waren im Wolfden, das ist da, wo jetzt Weißwasserhafen ist, stand früher deren Burg. Die haben allerdings zusammen mit den Boltons, die ein bisschen sauer waren, weil sie jetzt keine Könige mehr waren, einmal versucht, gegen die Starks zu putschen. Also haben integriert in... haben Intrigen gesponnen und versucht, einen Krieg anzuzetteln. Die Starks haben daraufhin die Greystarks ausgelöscht. Also die Familie gibt es nicht mehr. Dann stand der Hafen sehr, sehr lange leer. Bis dann irgendwann das Haus Manderley kam. Das Haus Manderley ist jetzt das, was jetzt in den Weißwasserhafen in der Stadt regiert. Wir haben die schon mal gehört in der Religion-Sonderfolge, weil das ist mit einer der einzigen Familien, die Anhänger der sieben ist, also der neun Götter. Das kommt daher, weil die eigentlich aus dem Reach, also der Weite, das ist sehr weit südlich, dass sie daher stammen, da aber durch verschiedene Konflikte mit dem König dort fliehen mussten. Und die Starks haben sie mit offenen Armen empfangen und gesagt, ja, hier, wir haben hier so einen leerstehenden Hafen, da könnt ihr ansiedeln und das Ruder übernehmen und seid dafür unsere treuen Lehnsherren. Und es war so, dass die Familie Manderley da schon recht reich war und Weißwasserhafen auch ziemlich gut aufgebaut hat, sodass die jetzt die mächtigsten und reichsten im ganzen Norden sind, aber dem Haus Stark auch sehr treu ergeben. Also die sind dicke miteinander, wahrscheinlich immer noch aus alter Dankbarkeit. Genau, und der Hafen, den haben sie dann halt auch benannt in Weißwasserhafen. Genau, als letztes hätte ich noch das Haus Reed. Da hat ein Stark eine Tochter geheiratet. Die waren früher auch Könige, die Marsh Kings. Und hat die militärisch besiegt und halt die Tochter geheiratet. Und seitdem sind die auch sehr treue Verbündete. Noch ein kleiner Nachtrag. Das Haus Poole wird nicht weiter erwähnt, was genau die sind. Aber sollte man vielleicht auch nochmal im Hinterkopf halten. Eine Tochter aus dem Haus Poole ist jetzt auch mit Sansa unterwegs, ist deren beste Freundin. Ist auch eines von diesen Bannerhäusern der Starks, aber nicht weiter wichtig.
Aber das klingt jetzt in der Summe wie, wir haben einmal die Freunde geklärt und dann ist das ein friedliches Zusammenleben.
Jetzt gerade schon.
Jetzt gerade schon, okay.
Genau, also ich habe das jetzt natürlich nur so grob zusammengefasst, aber im Prinzip ist es halt immer so ein, ja, also man sieht ja auch halt, die Boltons grollen halt immer noch, weil sie keine Könige mehr sind. Dann mit Theons Familie kriegen wir da ja auch noch was zu hören. Die Greyjoys, wie heißen die auf Deutsch? Graufreuds. Die sind ja auch, also die wurden ja kürzlich erst kriegerisch besiegt von den Starks.
ja auch als Mündel bei den Starks, oder?
Genau, Theon ist ja als Mündel bei denen, genau. Und da kann man sich ja vorstellen, dass sie jetzt nicht so die besten Freunde sind. Oder das Haus Mormont, das ist ja das, den kennen wir auch, den Jorah Mormont, schon aus den Daenerys-Kapiteln. Ja. Die Mormont sind halt auch eines der Bannerhäuser der Starks. Aber die sind ja völlig runtergewirtschaftet. Also da herrscht gerade die Mutter von Jorah auf der Insel und die haben halt null Geld, null Macht, nix. Also es gibt halt auch solche Bannermänner, die eigentlich so, ja, die sind halt da, aber werden wahrscheinlich nicht groß irgendwie was machen können.
Der klassische verarmte Landadel, ja.
Genau, der Klassiker.
Also Recherche hat übrigens ergeben, es ist ein gekreuzigter, gehäuteter Mann.
Da.
Über Kopf fängt.
Wenn ich heute Nacht Albträume habe.
Ruf mich an.
Du schuld. Ja, ich ruf dich dann an.
Ja.
Lass mir dann eine gute Nachtgeschichte erzählen, damit ich wieder schlafen kann.
Ich lese dir jetzt nicht die Wahlsprüche vor, weil sonst haben wir die Situation.
Nein, danke. Und ich merke mir schon mal, sollten wir irgendwann über dieses Haus nochmal eine Sonderfolge machen, dann bin ich da sowas von raus aus der Nummer.
Ich auch. Ist auch sehr eklig, aber ja. Sie sind nun mal Bannermänner der Starks und also es ist auch so in der Geschichte, wenn man das so mal liest, immer wenn irgendwer gegen die Starks rebelliert, die Boltons sind dabei. Gefühlt.
Ja, das wäre jetzt so aus der Serie auch mein Bild dieser Familie gewesen.
Ja. Ist in den Büchern anscheinend genauso.
Ja, da bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, gegen die Starks zu rebellieren ist ganz schön schwer, weil Winterfell ist eine ziemliche Festung.
Deshalb hat das ja 8000 Jahre lang nicht geklappt, wahrscheinlich.
Ja, ganz genau. Und ich habe mir da so ein paar Sachen erstmal zur allgemeinen Architektur rausgeschrieben. Und das Erste, was ich habe, ist, Winterfell ist laut dem Ice and Fire Wiki eine riesige Burganlage, die mehrere Hektar umfasst. Das wird erstmal nicht genauer definiert. Wir kriegen allerdings eine Größenangabe, und zwar zum Götterhain. Der hat nämlich 3 acres, laut dem englischen Wiki. Und wenn wir uns jetzt richtig erinnern, so an die Bücher, Winterfell wurde um den Götterhain herum gebaut. Also, man kann sich jetzt ungefähr vorstellen, wie riesig das allein von der Fläche her sein muss. Bitte lasst euch da auf gar keinen Fall von der Serie irritieren, denn der Götterhain in der Serie ist ungefähr ein Drittel der Größe, wie er sie im Buch hat. Das Ganze, um euch da eine Quelle zu geben, habe ich von einem YouTuber, der heißt Shadyversity. Der hat ein Video gemacht, in dem er Winterfell, die Festung, nachgebaut hat als 3D-Modell und macht dann auch eine Führung durch diese Burg durch. Von dem habe ich ganz viele Infos, sehr zu empfehlen. Ich hoffe, ihr denkt dran und hauen euch den Link dazu in die Beschreibung. Wie gesagt, er hat das verglichen. Schaut euch das an für den Größenvergleich. Es ist echt imposant. Genau, dann haben wir außerhalb von Winterfell noch ein angeschlossenes Dorf. Das ist das sogenannte Winterdorf. Woher der Name kommt, weiß ich nicht ganz genau. Also könnte natürlich sein wegen Winterfell, aber könnte auch sehr gut daher kommen, dass dieses Dorf hauptsächlich im Winter bewohnt wird. Im Sommer sind die meisten Bewohner des Winterdorfes irgendwo im Norden verteilt, bewirtschaften ihre Bauernhöfe und wenn dann aber der Winter kommt, dann kommen alle nach Winterfell, beziehungsweise halt ins Winterdorf und überwintern dort, wenn man sonst im Norden ja einsam und allein sterben würde, vermutlich. Das Winterdorf fasst bis zu 15.000 Mann, so über den Daumen gepeilt. Also auch eine ordentliche Größe für so ein Dorf.
Also das mit den 15.000 Leuten ist der kleine Vorort von Winterfell.
Ja, genau. Das ist der Vorort von Winterfell.
Und ich habe gerade mal nachgeguckt, 3 acres sind ungefähr 2000 Quadratkilometer.
Ja.
Dass wir das mal so als Größenordnung haben.
Ja, und das ist der Götterhain. Nur.
Das ist nur
der Götterhain.
Okay. Da wandert man nicht mal so eben in einem Nachmittag durch.
Nee, definitiv nicht. Und genau, dieser Götterhain, um den herum wurde eben Winterfell gebaut. Und was Rebecca ja auch schon bewundern durfte in ihren Folgen, auf heißen Quellen. Das heißt, im Schloss im tiefsten Winter nie so wirklich kalt, sondern es ist immer noch einigermaßen angenehm, aber trotzdem wird halt noch mit Feuer geheizt, weil es sonst wahrscheinlich doch recht kühl werden würde. Und es ist auch weniger gemütlich, wenn kein Feuer an ist, seien wir ehrlich.
Ja, und in den in der Caitlin-Folge wurde ja sogar gesagt, dass sie quasi auch durch die Wände ja das läuft, dass es also nicht nur eine Fußbodenheizung ist, sondern quasi so eine Rundum-Gemütlichkeitsgeschichte. Bin ein bisschen neidisch.
Dann macht er trotzdem das Fenster auf, ne?
Ja, ach, er ist ein bisschen Proll. Leid.
Ja. Genau, was es zur Architektur so ein bisschen allgemein dann noch zu sagen gibt, ist, Winterfell ist eben auf die Hügel gebaut und wurde quasi an die Landschaft angepasst. Also da wurde nichts geebnet irgendwie. Das hatten wir ja im Bran-Kapitel schon besprochen, Ellen und ich, dass es eben auch passieren kann, dass du auf einer Seite ebenerdig ins Erdgeschoss gehst und auf der anderen Seite gibt es da kein Fenster mehr, weil da ging es dann den Hügel hoch und dann könntest du in den zweiten Stock hoch und kannst da wieder raus und stehst ebenerdig quasi. Das haben sie in der Serie auch geändert. Da steht Winterfell einfach auf einer flachen Ebene. Und ich habe mir die erste Folge der Serie auch mal angeguckt. Also ich habe sage und schreibe 10 Minuten geschafft. Und da ist der Götterhain auch neben dem Schloss. Also nicht quasi mehr oder weniger als Herz der Festung, sondern nebendran. Was es für die Serie halt einfach leichter macht, das darzustellen. Sonst hätte man ja den Götterhain und einmal komplett außenrum alles entsprechend dann herbasteln müssen, dass da überall eine vernünftige Burg steht. Das war wohl einfach leichter, die Burg für sich zu machen und den Götterhain daneben. Verständlich, aber schade. Also finde ich.
Ja, also ich als jemand, der die Serie quasi gesehen hat, ohne sich vorher damit auseinanderzusetzen, fand das überhaupt nicht störend. Also für mich war das alles sehr schlüssig. Aber jetzt verstehe ich langsam, warum Leute das traurig finden. Weil die Größen, die Ausmaße sind ja dann völlig falsch dargestellt. Dann.
Ja, genau, die Ausmaße sind total falsch dargestellt. Und da habe ich jetzt tatsächlich auch noch einen Punkt dazu, denn ich habe die Mauern mal, also Winterfells Mauern mal Buch und Serie verglichen, beziehungsweise habe vergleichen lassen von besagtem YouTuber. In der Serie haben wir eine Mauer um Winterfell außen herum und wenn man die mit der Höhe der Gebäude vergleicht, dann sieht man, die hat eine Höhe, was für eine mittelalterliche Burg normal ist, so 10 bis 12 Meter um den Dreh kommt es hin. Kann man jetzt halt natürlich nicht ganz genau sagen, das sind Schätzungen. Für Winterfell im Buch gibt es da allerdings Angaben und Winterfell im Buch hat auch nicht nur eine Mauer außenrum, sondern es gibt eine innere Mauer und eine äußere Mauer. Zwischenrein ist nochmal ein Burggraben. Die äußere Mauer ist 80 Fuß hoch. Das sind ungefähr 24,4 Meter. Die innere Mauer ist dann nochmal 100 Fuß hoch. Das sind ungefähr 30,5 Meter. Also es ist nochmal deutlich höher als das, was in der Serie dargestellt wird. Plus dieser Graben dazwischen, es ist eine ganz andere Befestigung als das, was man da bildlich dargestellt sieht. Was auch wieder so ein Riesenunterschied zwischen den Ausmaßen von Buch und Serie ist.
Ja, und das macht bei mir jetzt auch dass Caitlin so furchtbare Angst um Bran hat, wenn er klettert, macht bei diesen Größenverhältnissen auch einfach viel mehr Sinn, als es bei dem ist, was man in der Serie so vor Augen hat.
Ja, ich darf dabei jetzt ja auch nicht vergessen, dass der zerbrochene Turm und auch der erste Bergfried, wo Bran ja viel rumklettert, nochmal höher sind als die innere Mauer mit 30,5 Metern. Also das ist schon ordentlich.
Ja, Wahnsinn.
Ja, und dann habe ich noch sehr viele Notizen zu den Gebäuden. Ich würde zwischen den Gebäuden einfach immer eine kurze Pause machen, falls es irgendwie Einwürfe, wie auch immer, gibt. Und wir fangen von innen nach außen an.
Okay.
Einfach, um da Struktur reinzubringen. So, das wichtigste Gebäude in Winterfell ist der große Berg. Das ist das zentrale Gebäude und auch das stärkste. Das ist so die letzte Bastion der Verteidigung, wenn Winterfell angegriffen wird. Vom großen Bergfried aus haben wir eine überdachte Brücke, die zur Waffenkammer führt. Dort gibt es ein Fenster, von dem aus kann man den gesamten Hof überblicken. Also diesen Hof der inneren Festung quasi. Auf der anderen Seite des großen Bergfrieds ist die große Halle. dort findet zum Beispiel der Empfang von Gästen statt und dort ist auch der Hofstaat. Dort saßen wir mit John, als er sich besoffen hat.
Alles klar.
Diese große Halle ist auch ein Riesenteil. Da kann ich nur wieder dieses Video empfehlen. Da werden die Ausmaße einfach bildlich dargestellt. Das kann man so jetzt schlecht beschreiben.
Wir verlinken das Video einfach in der Videobeschreibung. Ja, also in der Folgenbeschreibung, ja.
Definitiv. Das hat er auch verdient, so viele Infos, wie ich von ihm gesammelt habe. Und dann gibt es noch eine Septe für Caitlin. Ich denke, die dürfte Rebecca auch bekannt vorkommen.
Ja.
Genau.
Eine kleine, ne?
Habe ich mich schon öffentlich darüber gefreut, dass es die gibt.
Genau, diese Gebäude bilden im Prinzip die innere Burg. Das ist so eine Art Festung in der Festung. Die hat eigene Mauern nochmal und die hat auch nochmal ein eigenes Verteidigungssystem. Also wenn Winterfell angegriffen wird und die äußeren beiden Mauern, die ich schon erwähnt habe, werden überwunden, dann hat man immer noch die Mauer um diese innere Burg rum. Und auch wenn die überwunden werden, muss man immer noch den großen Bergfried einnehmen.
Aber kann es sein, also gefühlt ist jetzt das, was du beschrieben hast, also diese innere Burg, das, was in der Serie überhaupt nur vorkommt?
Jein.
Als hätten sie alles andere ausgeklammert.
Es wurde nicht alles andere ausgeklammert, es werden andere Gebäude auch gezeigt.
Ach so.
Allerdings, ja, so im Prinzip sind das so die großen Dinger, die man sieht. Diese überdachte Brücke zur Waffenkammer vom großen Bergfried aus, die ich erwähnt habe, die sieht man auch in der ersten Folge schon. Dort stehen Ned und Caitlin und beobachten Bran beim Bogenschießen zum Beispiel.
Ja.
Also da wurde der Platz zum Bogenschießen von irgendwo außerhalb der inneren Festung einfach mal nach drinnen verlegt, damit das alles ein bisschen näher beieinander ist. Mit einer der Gründe, wieso ich diese Folge dann doch relativ schnell wieder beendet habe, weil ich festgestellt habe, ich kann das jetzt nicht so genau vergleichen. Es gruselt mich. Ich muss das wann anders nochmal gucken, ohne dieses Wissen direkt im Kopf zu haben.
Was mich immer am meisten gestört hat, sind diese pilzförmigen Türme.
Ja.
Ich mir, was ist das? Ich habe das immer die ganze Zeit nicht als Winterfell erkannt, bis mir irgendwann mal gesagt hat, das ist Winterfell. Ich bin völlig verwirrt. Also ja. Ich habe die Serie ja nicht richtig geguckt, also nur so ein bisschen mal, aber...
Ja, wir kommen jetzt tatsächlich zu so ein paar Türmen und da wollte ich zu den Türmen tatsächlich noch sagen, die sind in der Serie nicht so dargestellt, wie man sie vermutlich gebaut hat in Winterfell. Denn wenn man sich überlegt, Winterfell liegt im Norden, die haben öfter Winter, die haben haufenweise Schnee. Ergo, die Dächer müssen den Schnee aushalten können. Wie baue ich ein Dach, wenn es Schneemassen abbekommt, möglichst steil, damit der Schnee runtergeht, dass da keine Tonnen Schnee obendrauf liegen, weil dann bricht es umso leichter ein. Wenn man sich Winterfell dann in der Serie anguckt, dann fragt man sich, wer sich das ausgedacht hat.
Ja.
Also, wenn es im Winterfell in der Serie mal so richtig schneit und da liegt tonnenweise Schnee auf dem Dach, dann möchte ich da ehrlich gesagt in keins der Gebäude mehr reingehen, da hätte ich Angst, dass mir die Decke auf den Kopf fällt.
Darüber habe ich noch nie nachgedacht.
Ja, die sind ja schon alle recht platt, ne? Stimmt.
Ja, die sind alle ziemlich platt. Also das ist auch was in diesem YouTube-Video eben gesagt wurde. Und der hat es auch anders gemacht. Da haben sämtliche Türme und auch der Bergfried und so, haben alles steile Dächer, eben damit der Schnee da oben so wenig wie möglich liegen bleibt, dass da kein Dach einstürzen kann unter den Schneemassen. Und es macht ja auch Sinn.
Mhm. Total.
Absolut.
Absolut smart, aber ich hätte es auch nicht bedacht, wenn ich das Design gemacht hätte für dieses...
Ich auch nicht.
Ja, es musste halt cool aussehen in der Serie.
Genau, es sollte was aussehen. Und als ich dieses Video angeguckt habe und der das so erklärt hat, saß ich da und hatte haufenweise Aha-Momente. Ich dachte, ja, stimmt. Du hast recht.
Ja.
Wieso ist mir das nicht aufgefallen? Eigentlich ist es logisch, aber man denkt halt als Serienschauer nicht drüber nach. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Also nicht, dass sich jetzt hier irgendjemand schlecht fühlt. Völlig in Ordnung, die Serie zu gucken und Spaß an der Schönheit von Winterfell zu haben, ohne sich Gedanken drüber zu machen, ob das Sinn macht.
Genau, wir sind nur hier, weil wir nerdige Buchbrüsten sind und das mal kurz vergleichen möchten.
Genau. Deswegen machen Ellen und ich diese Folge.
Ganz genau. Und Rebecca passt auf, dass wir nicht zu nerdig werden.
Genau.
Ich lausche und sperre meinen Mund regelmäßig wieder zu, weil ich auch die ganze Zeit denke, ach Kike, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Und das ist ja faszinierend. Ach, guck mal, so viele da hat sich aber jemand Gedanken gemacht.
Ja, ja.
Ich bin sonst eher im Berieselmodus, wenn ich das lese oder gucke.
Was auch völlig okay ist.
Genau, das ist absolut in Ordnung. Aber kommen wir mal von dieser inneren Burg weg, quasi in die äußere Burg, aber trotzdem eben noch innerhalb dieser zwei großen Mauern. Da sind so ein paar wichtige Gebäude, die ich gerne nennen möchte und zu denen ich auch ein, zwei Sachen zu sagen habe, und dann haue ich euch einfach noch ein paar Sachen um die Ohren, die da auch noch alle irgendwo mit drin sind. Und zwar fangen wir mal an mit etwas, was wir im Buch schon kennengelernt haben, und es ist die Bücherei.
Ja. Ich glaube, sie weint. Ja. Bis sie gebrannt hat.
Ja. Oh Gott. Ja, wir haben die Bücherei in einem eigenen Turm mit einer Steintreppe. Diese Steintreppe führt außen um den Turm herum. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich möchte diese Treppe nicht hochgehen, aus zwei Gründen. Und zwar erstens kriegen wir die in Tyrion 1 beschrieben und die Stufen sind ungleichmäßig und ich stelle mir das so richtig doof vor, da außen um den Turm rumzugehen. Du hast kein Geländer und die Stufen sind unregelmäßig. Und das Zweite, vor allem im Winter möchte ich da nicht hochgehen, weil am Ende ist diese Treppe dann auch noch glatt und voller Schnee. Ich glaube, ich gehe dann lieber den ganzen Winter nicht in die Bücherei.
Ja. Dabei sollte man auch im Winter gerade in die Bücherei.
Ja.
Ja, also es wird nicht erwähnt, ob es noch eine Treppe innen drin gibt oder irgendwie eine Leiter oder was auch immer. Oder ob sie sich dann die Bücher halt in den großen Merkfried geholt haben. Keine Ahnung, möglicherweise gab es auch irgendwo anders noch haufenweise Bücher. Und in dieser Bücherei waren vor allem die älteren Schriftrollen. Tyrion hat ja auch über älteren Sachen da gebrütet gehabt.
Ich schätze.
Gibt es jetzt nicht so die wahnsinnig genauen Infos dazu, und nachdem die Bücherei ja leider gebrannt hat, ist auch unklar, wie viele Infos wir in den Büchern noch dazu kriegen.
Seufz.
Ja.
Dann gibt es den ersten Fried. Das ist ein Rundturm. Das war ehemals mal der Bergfried. Das ist inzwischen allerdings halt überholt. Das ist der älteste noch erhaltene Teil der Burg. Also Winterfell ist teilweise halt auch schon mal zerstört worden. Und dann wurde da eben neu gebaut. Dieser erste Fried wird nicht mehr genutzt. Und ein sehr schönes Detail, was wir über den ersten Fried im Buch schon hatten, sind die Wasserspeier, die oben um den ersten Fried rum sind, an denen Bran sich entlanghangelt, als er da hochklettert.
Aber er kann noch nicht so mega verfallen sein, wenn man sich noch irgendwo da im Inneren aufhalten kann. Ne? Also er ist nur nicht mehr genutzt.
Der erste Fried ist tatsächlich noch recht gut erhalten. Im Gegensatz zu dem zerbrochenen Turm, der daneben steht, zu dem komme ich dann gleich noch.
Okay.
Genau, der erste Fried mit den Wasserspeiern, was ich da wahnsinnig schade fand. Ich hatte, nachdem ich da die erste Folgeserie angefangen hatte, ja irgendwann entschieden, es ist mir jetzt echt ein bisschen zu heftig, hier das anzugucken mit dem ganzen Wissen und mich dauernd aufzuregen, wieso sie das nicht so gemacht haben wie im Buch. Ich habe dann einmal vorgespult, weil ich mir Brans Sturz gerne anschauen wollte. Beziehungsweise weniger Brans Sturz als vielmehr seine Kletterei. Dann im Buch klettert er ja gefühlt einmal quer durch Winterfell und wir erfahren in dieser Zeit einiges über die Burg, ihre Architektur, den Aufbau und so. Das ist in der Serie anders. In der Serie klettert er einfach am ersten Bergfried gerade nach oben und da gibt es keine Wasserspeier, an denen er sich langhangelt.
Der guckt ja nicht von unten durchs Fenster? Ich glaube, das habe ich gesehen.
Von der Seite. Da ist Seite. Wie so ein schmales Sims am Turm, was auf einer Höhe mit dem Fenstersims ist, von dem Fenster, wo er dann reinguckt. Und da oben sind Holzbalken, die nach außen rausstehen vom ersten Bergfried. Also es ist tatsächlich ein flacher Turm quasi. Und an diesen Holzbalken oben hangelt er sich entlang und hat die Füße auf diesem schmalen Sims und hört halt Geräusche aus dem ersten Bergfried, aber auch keine Stimmen, da findet kein Gespräch statt. Und er tastet sich da dann lang zum Fenster und guckt eben seitlich rein und wird da dann entdeckt. Also es ist ganz anders gemacht. Und man sieht halt leider auch nicht so viel von Winterfell, weil er eben einfach nur einmal gerade die Wand hochgeht.
Also das, was das Kapitel so ausgemacht hat, geht ein bisschen verloren.
Nicht nur ein bisschen. Also irgendwie geht's voll verloren, finde ich.
Ja.
Aber gut, ich meine, ich kann es halt auch verstehen, Umsetzung in der Serie von so einer Klettertour einmal quer durch so eine Burg ist halt auch schwer.
Ja, und der Aufwand, den das macht, für wenige Minuten, wenn überhaupt, Sendezeit, ist natürlich krass.
Also, genau, also die Stelle mit Bran klettert, Gespräch mit, also Gespräch in Anführungszeichen mit Jaime und Cersei und Bran wird geschubst in 2,5 Minuten.
Ja.
Und ich habe jetzt, das habe ich tatsächlich nicht so genau recherchiert, aber ich gehe jetzt gerade mal stark davon aus, als die erste Serie, als die erste Staffel Game of Thrones gefilmt wurde, gab es vermutlich auch noch keine Drohnen oder sowas. Also wäre es ziemlich aufwendig gewesen, da so das Klettern spektakulär zu filmen, dass man wirklich Winterfell von oben auch mal sieht oder so.
Und das wäre alles komplett 3D-Computermodellation gewesen.
Ja, was ja.
Modellation ist auch falsch gesagt. Modellierung?
Egal. Ich glaube, das weiß jeder, was wir meinen. Also ja, es wäre auf jeden Fall total schwer gewesen, das so darzustellen. Aber dadurch geht dieses Kapitel im Prinzip mehr oder weniger verloren. Und dadurch, dass das Gespräch nicht stattfindet, was wir da im Buch haben, fehlen dann halt auch so ein paar Infos. Das ist irgendwie alles enttäuschend, wenn man es direkt vergleicht.
Es ist halt eine Verfilmung, ne? Da muss man sich drauf einstellen, dass es da nicht so ist wie im Buch.
Ja, aber das waren so die Punkte, die dazu geführt haben, dass ich zu den anderen Gebäuden halt nicht mehr viel im Vergleich Buchserie sagen kann, weil war enttäuscht.
Es ist völlig okay.
Ich habe nur noch Buchwissen für euch.
Wir sind ja auch ein Buchpodcast. Das passt schon.
Das habe ich mir dann auch gedacht. Genau, aber gehen wir mal weiter. Und zwar vom ersten Fried über eine Brücke, die uns zum zerbrochenen Turm führt. Dieser Turm wurde zerstört, als 140 Jahre bevor wir in die Geschichte einsteigen, ein Blitz dort eingeschlagen und in den Brand gesetzt hat. Davor war er der höchste Aussichtsturm und war auch ein Teil der inneren Außenmauer, also dieser 30,5 Meter hohen Mauer. Um den ersten Fried außen herum ist eine recht große Grabstätte, so ein bisschen wie so ein Friedhof, oberirdisch. Dort werden treue Diener bestattet, die den Starks eben jahrelang eben, wie gesagt, gedient haben, die in Winterfell dann auch gelebt haben entsprechend. Die werden dort alle bestattet und von dort gibt es auch einen Zugang zur Krypta, die wir ja auch im ersten Eddard-Kapitel schon etwas näher kennengelernt haben. Die letzte Ruhestätte der Starks und auch der ältesten Könige des Nordens.
In dieser Krypta werden halt eigentlich nur wirklich die Könige des Winters, also die damals König waren, oder halt die Lords bestattet, aber auch deren direkte Familie, also die Kinder und die Frauen. Und diese Statuen, die wir noch kennen aus dem Gespräch von Eddard und Robert, die sind ja in die Krypta gegangen und haben dann vor den Statuen gestanden. Diese Statuen kriegen eigentlich nur halt die Familienoberhäupter, also die Lords von Winterfell. Und die Ausnahmen, es gibt ein paar Ausnahmen, und die meisten davon hat Eddard gemacht. Er hat nämlich einfach auch für seine Schwester und für seinen Bruder eine Statue machen lassen, weil er sie so geliebt hat. Sonst sind da nur Statuen der Könige des Winters und halt der Lords von Winterfell, die sitzen auf ihren Gräbern, quasi die Statuen, und haben ein Schwert über den Knien gelegt, über die Knie gelegt. Und der Legende nach soll dieses Schwert verhindern, dass sie aus ihren Gräbern steigen. Die Info wird später vielleicht nochmal wichtig.
Spannend.
Also, interessant, genau.
Also, das hatten wir uns damals in dem Eddard-Kapitel aber schon mal gefragt. Also, es ist tatsächlich so, dass die Tatsache, dass Lyanna da unten begraben ist, eine Ausnahme ist.
Nee, nicht, dass sie da begraben ist, nur, dass sie eine Statue gekriegt hat.
Okay, weil wir hatten uns überlegt, wo seine Mutter zum Beispiel liegt. Aber dann ist es einfach nur unscheinbarer.
Genau, also die anderen Familienangehörigen liegen da auch. Also solange sie halt nicht irgendwie ihre eigene Feste gekriegt haben. Genau, sowas, genau. Das schon, also Lyanna hätte eigentlich da auch nicht begraben werden müssen, weil sie ja quasi anderweitig liiert war.
Mhm.
Ist das sie, ne?
Aber sie wollte das ja explizit.
Genau, sie wollte das ja explizit und nett. Als Oberhaupt hat das halt gesagt und dann wurde das gemacht.
Okay.
Also ganz klar, ne? Aber sonst, also diese Statuen, das ist halt das Besondere. Die gibt es halt nur in Ausnahmefällen für Leute, die nicht das Oberhaupt des Starks sind.
Hat Lyanna dann auch ein Schwert? Nein.
Nein, die Schwerter haben wirklich nur die Könige des Winters und die Lords.
Okidoki.
Lyanna bekommt kein Eis.
Kein Eis?
Ich habe wieder dieses Magnum im Kopf. Hus.
Ja, ich auch direkt. Eine Statue mit so einem Magnum auf dem Knie.
Ja, und bei Lyanna dann nur so ein Solero oder so ein Split oder so.
Ja, was schon so tropft.
So ein Wassereis, ja. Oh Mann.
Bilder im Kopf.
Ja. Die Meme-Könige wieder auspacken.
Ja. Na gut, wenn wir aber aus der Krypta jetzt wieder rausgehen, wir lassen das Eis da unten einfach schmelzen, dann finden wir neben der Grabstätte und dem zerbrochenen Turm, so ein bisschen zwischenrein, einen Bogenschießplatz. Zudem hat man eine genaue Angabe, dass der exakt an dieser Stelle ist. Das ist dann auch das, was mich unter anderem in der ersten Folge Game of Thrones gestört hat, dass der da einfach in der inneren Burg ist. War so ein, ja, okay, ich kann verstehen, wieso sie es gemacht haben. Wenn man sich davor Winterfell so genau angeguckt hat, dann empfindet man das aber vermutlich einfach als störend. Das ist wohl Berufsrisiko oder so ähnlich. Damit verlassen wir diesen Teil Winterfels dann aber, ist ja auch alles irgendwie miteinander verbunden, und gehen an der inneren Mauer ein Stückchen weiter. Und zwar finden wir da dann mehrere Gebäude, die auch quasi auf einem Haufen stehen. Das ist einmal der Glockenturm. Ich denke, über den braucht man nicht viel sagen. Der Name sagt alles, was wichtig ist. Der ist verbunden mit dem Krähenhorst. Und zwar durch eine überdachte Brücke. Und da sehen wir jetzt sehr gut, dass Winterfell eben auf die Hügel einfach draufgebaut wurde. Der vierte Stock des Glockenturms ist verbunden mit dem zweiten Stock des Krähenhorstes. Die sind quasi auf einer Höhe, was sich eben ergibt durch die Hügel, auf denen Winterfell gebaut ist. Und die Unterkunft des Meisters, das ist auch nochmal ein eigenes kleines Türmchen, ist direkt unter dem Krähenhorst, was natürlich Sinn macht, weil der versendet die Raben. Und dann hat er die gleich quasi vor der Haustür. Wenn man von dort aus dann weitergeht und quasi eine Linie zwischen dem ersten Bergfried und dem Glockenturm sieht und dann eben nochmal ein Stückchen weiter, dann kommt man zum Wachhaus. Dort waren eben Soldaten untergebracht, die in Winterfell gelebt und gearbeitet haben, Wache geschoben haben auf den Mauern. Oder so Zeug. Ja, und dann gibt es noch so ein paar fancy Gebäude. Und zwar einmal der gläserne Garten, der quasi das Gewächshaus ist, erwärmt auch durch die heißen Quellen, was darin ein feuchtwarmes Klima erzeugt hat. Und dort wurde dann eben Obst, Gemüse angebaut und auch Blumen. Da hat Winterfell sich quasi so ein bisschen selbst versorgt, hatte auch im Winter frisches Obst und Gemüse, was gerade wenn man sich dann mal überlegt, wie riesig das ist, wie viele Leute dort dann entsprechend wohnen, einfach super praktisch ist.
Ja, mega smart. Stell ich mir auch total schön vor, so ein Gewächshaus, so ein beheiztes Gewächshaus mitten im Winter. Also rein ästhetisch gesehen ist das schon richtig schön.
Ja, auf jeden Fall. Da ist auch wieder so eine klare Empfehlung zu diesem YouTube-Video. Er hat es ja nachgebaut, hat dann auch genau erklärt, wieso er das so gemacht hat, wie er es eben dargestellt hat, weil er wirklich versucht hat, originalgetreu zu arbeiten und das Ganze auf Mittelalterstandards ein bisschen anzupassen, weil die hatten halt nicht unsere Technologie. Und das ist echt genial gemacht.
Ja. Und die Infos, das muss ich jetzt mal zwischengrätschen, hat er die jetzt alle aus dem Buch gezogen oder aus Sekundärliteratur oder wo hat er das alles? Also ich frage mich gerade, wie ungenau ich gelesen habe, dass ich das alles nicht weiß.
Er hat ganz, ganz viel mit dem Ice and Fire Wiki gearbeitet, mit dem ich auch recherchiert hatte. Ich habe dann nur eben festgestellt, wenn ich da das Bild dazu habe, fällt es mir deutlich leichter und habe dann das Video halt noch mehrfach geguckt und nur fürs Zusammenschreiben nochmal im Ice and Fire Wiki nachgelesen.
Und es gibt ja auch noch weitere Bücher, die Martin geschrieben hat. Und da wird auch hin und wieder mal sowas erwähnt.
Genau, also Ice and Fire Wiki ist tatsächlich sehr zuverlässig, was solche Infos angeht. Ansonsten findet man dort teilweise auch Querverweise auf Stellen im Buch, wo Sachen erwähnt werden. Und so hat er sich das alles zusammengesucht.
Das ist cool.
Ja, hat aber auch gesagt, es waren über 100 Stunden Arbeit, die er da reingesteckt hat. Also der hat sich richtig Mühe damit gemacht.
Das sieht man dem Video an.
Ja, definitiv.
Also nochmal absolute Anschauempfehlung. Ist richtig gut gemacht.
Genau. Dann hatte ich ja vorhin schon den Götterhain erwähnt. Und es gibt da ein Gästehaus. Das ist, man hat den Götterhain und man hat quasi so am Rande des Götterhains drei von den heißen Quellen gespeiste, ja, so Teiche. Und dort ist dann auch nochmal dieses Gästehaus. Und die Gäste könnten über der großen Halle in der inneren Burg in Gästezimmern schlafen. Das machen die meisten aber nicht, sondern die gehen lieber in dieses Gästehaus, weil man halt diese Teiche eben hat, die halt durch die heißen Quellen gespeist werden. Da kann man wohl sehr entspannt baden gehen. Das soll ganz praktisch sein, habe ich gehört.
Ein Outdoor-Whirlpool.
Ja.
Echt gut.
Ja, da war ich
mir jetzt auch echt gut gefallen.
Da war ich ein kleines bisschen neidisch auf Cersei und Jamie und die anderen Lannisters, die in diesem Gästehaus gewohnt haben und einfach vor der Tür so einen heißen Outdoor-Pool hatten.
Ziemlich cool.
Würde ich nehmen. Wäre kein Problem für mich.
Und dann gibt es noch so ein paar Gebäude, die jetzt nicht wahnsinnig groß erwähnt werden, die aber da sind. Und zwar zum einen gibt es einen Turnierplatz. Ich meine, es ist eine Burg. Natürlich wird da gelegentlich ein Turnier stattfinden. Das heißt, den Platz dafür braucht es einfach. Es gibt innerhalb der Mauern von Winterfell logischerweise auch Unterkunft für die ganzen Bediensteten. Die wichtigsten sind in der inneren Burg mit untergebracht, im großen Bergfried und so. Aber für eben die Wachleute, hatte ich ja schon gesagt, die haben außerhalb das Wachhaus. Es gibt entsprechend auch Pferde. Die Leute, die in den Ställen arbeiten, die wohnen alle nicht in der inneren Burg. Die wohnen eben in diesem äußeren Bereich zwischen den Mauern der inneren Burg und den äußeren Mauern von Winterfell. Es gibt Ställe für die Pferde. Dort sind Hunde untergebracht. Dementsprechend haben die natürlich auch zum einen Personal, das sie versorgt. Zum anderen brauchen die Hunde Platz. Das Futter für die Hunde braucht Platz. Muss alles irgendwo untergebracht werden. Wenn wir beim Futter für die Hunde sind, ist klar, sämtliche andere Viecher müssen auch versorgt werden. Seien es die Pferde, Ziegen, Hühner, was auch immer. Braucht alles Platz. Und natürlich müssen auch die Menschen essen. Irgendwo muss für so viele Leute Nahrung untergebracht werden. Heißt, ihr könnt euch vorstellen, was da möglicherweise an Vorratshäusern noch einfach irgendwo zwischenrein mit untergebracht ist in einzelnen Häusern.
Ja, muss ja allein schon diesen Kornspeicher irgendwo geben.
Ja, genau. Es gab wohl auch in Winterfell selbst eine Schmiede. Es gab eine Brauerei. Es gab auch eine Taverne, die war wohl tatsächlich in der Nähe vom Turnierplatz. Also würde ja auch Sinn machen, dass die Getränke dann beim Turnier quasi um die Ecke sind.
Definitiv, ja.
Und so könnte man jetzt ewig weitermachen bis hin zu, man überlege sich mal, man hat so eine große Burg und man möchte da Feuer anmachen in mehreren Räumen und man braucht entsprechend das Holz. Wo lagert man denn das Holz? Das sollte idealerweise auch irgendwo überdacht sein. Und dann ist man irgendwann bei mehr Gebäuden, als man zählen kann.
Ein logistisches Meisterwerk, quasi.
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man sich das dann auf der Zunge zergehen lässt, die Höhen dieser Mauern, die flächentechnischen Ausmaße, die das annimmt, das ist Wahnsinn.
Das ist echt, das übersteigt alles, was ich mir vorgestellt habe. Also, ich habe natürlich über solche Sachen nicht nachgedacht, über diese ganzen Versorgungsgeschichten. Ich bin auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, voreingenommen durch die Bilder der Serie und es war immer so ein kleines, gemütliches Bürkchen. Aber das trifft es ja gar nicht. Aber es nimmt mir jetzt auch so ein bisschen die Gedanken, wie haben die diese ganze Gefolgschaft des Königs untergebracht? Also sie hatten einfach mehr Platz, als in meinem Kopf vorhanden war.
Ja, also Winterfell, wie es im Buch beschrieben ist, darf man nicht wie das Winterfell aus der Serie sehen. Es ist einfach nicht miteinander zu vergleichen. Also, wie gesagt, ich kann an der Stelle dann auch nur wirklich nur nochmal das Video von Shadiversity echt empfehlen. Der hat zum einen gezeigt, wie das alles entstanden ist, hat architektonisch ein paar Sachen mit der Serie verglichen und hat dann quasi einen Rundgang durch sein modelliertes Winterfell gemacht, die Gebäude gezeigt und erklärt und da eben auch die ganzen Nebengebäude nochmal gezeigt. Das sind 40 Minuten Video und das sind gut investierte 40 Minuten.
Auch wie am Anfang halt so die Serie, die Serienburg zeigt und dann sagt so, nee, ja, findest dich.
Schon das Winterfell da halt auf der Ebene, es ist schon so ein, ja, okay.
Wir machen das nochmal neu.
Ja, wobei es, also, ich habe nicht genau im Kopf, wie alt die erste Staffel Game of Thrones ist, aber es wäre jetzt halt mit den Mitteln, die man heute hat, deutlich einfacher, Winterfell originalgetreu darzustellen. Oder auf jeden Fall näher am Buch.
Das stimmt.
Also, um da mal was Positives über die Serie zu sagen, sie haben es gut gemacht. Es ist ein schönes Winterfell.
Es ist schön und es ist atmosphärisch und es ist toll anzusehen, aber es ist halt wie so oft halt nicht so dicht am Buch, wie wir es gern hätten.
Ja, es hat ein Buch als Grundlage und naja, ist halt schwierig dann ans Buch ranzukommen, wenn man die Bilder so im Kopf hat aus dem Buch.
Wahrscheinlich, also ich denke mal, die haben sich einfach schon genug damit zu tun gehabt, diese komplexe Geschichte zu erzählen, dass sie dann sagen, ja, Gebäude, machen wir irgendwas dahin, was ähnlich aussieht.
Und Martin macht halt, der malt halt auch ganz tolle Bilder. Also wenn der so eine Stadt beschreibt, dann sehe ich die.
Ja.
Und ja. Das sieht wahrscheinlich jeder anders, aber es sind halt tolle Beschreibungen immer. Viel Luft.
Hatte ich in der Religionenfolge erwähnt, dass das mit King's Landing wird es nochmal ähnlich sein, weil das im Buch auch so anders ist als in der Serie.
Ja.
Genau, und Winterfell halt nochmal krasser anders.
Ja.
Da gibt es noch so einen interessanten Größenvergleich. Winterfell wird jetzt ja schon sehr enorm beschrieben. Und es wird aber häufiger gesagt, dass Winterfell kleiner ist als zum Beispiel der Wohnsitz der Lannister, so Casterly Rock. Oder eben auch King's Landing. Lasst es einfach mal kurz sacken, dass es da Burgen gibt, die größer sind als dieses Monstrum von Festungen, was wir gerade besprechen.
Wahnsinn. Und dann erinnere dich mal, wie du das letzte Mal auf so einer kleinen Burg irgendwo am Rhein warst. So ein süßes kleines Ding.
Ja. Ja.
Im Vergleich.
Ja, mein letztes Schloss war die Schlossruine in Heidelberg.
Und da fühlt man sich selber ja auch schon irgendwie so ein bisschen verloren, weil das alles so groß und alt ist und so massiv.
Ja.
Und Winterfell ist da ja nochmal eine ganz andere Nummer.
Das sprengt jeden Rahmen unserer Welt.
Ja, aber soll ich dann noch ein bisschen was zu den Bewohnern von Winterfell erzählen?
Ja, sehr gerne. Sonst lasse ich mich hier noch weiter über diese großartige Architektur aus. Wenn ich so auf die Uhr gucke, dann habe ich schon lang genug darüber geschwärmt.
Alles gut. Wir haben Zeit. Es ist eine Sonderfolge, das hören sich nur besondere Leute an. Genau, ich hatte ja von Brandon the Builder, also von Brandon dem Erbauer gesprochen vorhin schon, ganz am Anfang.
Mhm.
Und genau, der war der erste König des Winters. Also die Starks waren Könige des Nordens, die nannten sich dann halt Könige des Winters. Und da folgten ganz, 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 ganz viele. Die meisten davon hießen Brandon, wie schon erwähnt.
Die sind so einfallsreich mit ihren Namen.
Ja, also die Starks heißen immer alle irgendwie gleich. Die aber, meisten.
Aber wieso heißt dann erst der dritte Sohn Bran?
Ja, mit der Zeit wird das weniger mit den Brandons. Also es ist ein bisschen mehr verstreut. Also es ist halt einfach nur die Menge an Menschen, dass viele halt Brandon hießen. Meistens ist es gar nicht der Älteste, der Brandon heißt, aber meistens wird der irgendwie Lord von Winterfell.
Ja, irgendwann auch mal wahrscheinlich.
Wenn man es ganz genau nimmt, dann ist ja auch nicht der dritte Sohn ein Brandon, sondern der zweite.
Der zweite, genau.
Weil du genau genommen John ja dann aus der Rechnung rausnehmen musst, weil er wird sicher nicht sein Bastard Brandon. Ne?
Ja, natürlich.
Genau. Aber es gab auch einen König, John. Also John ist auch schon ein Stark-Name. Also alle von Netz Kindern haben alle Stark-Namen, außer, glaube ich, Rob. Rob habe ich nicht gesehen im Stammbaum.
Könnte ja auch der Tully-Einfluss von Caitlin gewesen sein.
Könnte auch, weil er war ja nicht anwesend bei seiner Geburt.
Ja.
Alle anderen haben, also Sansa gab es schon mal, das war eine Prinzessin der Starks. Arya, das ist ein ganz klassischer Name, irgendwie dieses A mit Y irgendwas. Das kommt von der schwarzen Ellie, Ich glaube, das kommt auch nochmal dann vor, dass es eine Dame, die einen Stark geheiratet hat. Recht berühmt. Aber da gibt es ganz viele Namensabwandlungen und Arya ist eine davon. Brandon und Rickon ist auch ein klassischer Stark-Name. Nur Rob ist irgendwie besonders.
Sicht nicht nur auf den Namen bezogen.
Ja, genau. Er hat ja auch nicht das Stark-Aussehen, genau wie Bran ja auch nicht. Über Rickon wird es gar nicht gesagt, ne?
Nee, aber Rickon ist ja auch noch ganz klein. Das ist, glaube ich, auch noch ein bisschen schwierig zu sagen.
Stimmt, vielleicht sieht man das noch nicht so richtig. Genau, aber wie gesagt, die Starks waren die Könige des Winters, bis Aegon der Eroberer kam und angefangen hat, die sieben Königreiche zu erobern. Und damals war Torrhen Stark König. Und der ist auch mit der Armee in den Süden gezogen, wollte vielleicht theoretisch gegen die Targaryens kämpfen. Aber hat sich dann, als er die Drachen gesehen hat und wie sie das ganze Land verbrennen, gedacht, das macht nicht so viel Sinn, und hat dann kampflos sich ergeben und gekniet. Daraufhin ist halt auch Torrhen Stark nicht irgendwie degradiert worden, sondern wurde einfach vom König zum, wie heißt das auf Deutsch, Wächter des Nordens?
Ja, Wächter des Nordens.
Er wurde dann zum Wächter des Nordens. Aber so richtig grün ist er mit Aegon nicht geworden, weil der hat ihn dann kurz darauf gezwungen, seine Tochter zu verheiraten an Lord Arryn. Den Namen kennen wir, Jon Arryn, das ist ja der Ziehvater von Ned.
Ja. Mhm.
Genau. Und die beiden Familien waren sich da überhaupt gar nicht grün, weil die 1000 Jahre lang gegeneinander Krieg geführt hatten vorher. Also nicht in direkter Nähe, aber so in den Generationen davor ja, hatten die 1000 Jahre Krieg geführt und die Arryns haben gewonnen. Also die haben die Starks besiegt, weil die ja in diesem Tal da wohnen, was man so schlecht einnehmen kann, und die Starks wollten das gerne erobern, haben das nicht geschafft, und naja, man kann sich denken, dass die sich immer noch nicht so gerne mochten.
Ach, wollte sie.
Aber die Targaryens wollten gerne Frieden und haben halt ihn gezwungen, seine Tochter zu verheiraten. Und deshalb waren die Starks so ein bisschen verhalten mit den Targaryens. Ging so ein paar Generationen, dass man einfach keinen Kontakt zueinander pflegt. Also die Starks haben sich aus allen politischen Sachen im Süden rausgehalten. Sie waren Anhänger der alten Religion, deshalb haben sie mit den Aufständen, die ja die Septons angezettelt hatten, nicht viel zu tun gehabt. Also haben sie sich auch gar nicht eingemischt. Das war ja alles zu der Zeit dann, das hatten wir in der Religion-Folge halt mal angerissen. Das heißt, Stark saßen im Winterfell und haben sich um ihren Kram gekümmert. Und irgendwann ist dann aber ein Targaryen, und zwar Jaehaerys, und seine Frau, die besonders beliebt ist im Norden, Alysanna. Daher kommen nämlich diese ganzen A-Namen, A-Y-Namen. Wahrscheinlich. Also ab dann fangen die an. Die sind in den Norden gekommen und haben einfach mal Winterfell und die Mauer besucht. Und der Alaric Stark war sehr begeistert von dem Königspaar, also vor allem von der Königin. Die hat ihn wohl ein bisschen mit dem Finger gewickelt. Allerdings hat dieses Königspaar ihn gezwungen, Ländereien an die Mauer zu geben, weil die halt die Mauer gesehen haben und meinten, die müssen besser versorgt werden, hier gibt ihr mal diese Ländereien. Das war The New Gift. Ich weiß nicht, ich glaube auf Deutsch heißt es nur das Geschenk, ne? Auf jeden Fall haben sie ihn gezwungen, das abzugeben an die Mauer. Und dann war er so ein bisschen hin und her gerissen. Und ja, es gab dann wieder Zwist zwischen den Starks und den Targaryens, weil die Mauer nicht die Kapazitäten hatte, um sich halt um dieses Land zu kümmern, das zu bewirtschaften. Und es halt so ein bisschen verwildert ist. Und alle so, vergoldetes Land, das war voll fruchtbar. Und jetzt, die Mauer schafft das nicht. Und ja, gab es ein bisschen Zwist. Weil natürlich das Geschenk auch nicht zurückgegeben werden konnte. Das geht natürlich auch nicht. Ja, und ja, dann haben die Starks sich wieder um ihre eigene Sachen gekümmert. Und es gab sehr viele Starks und dann gab es auch sehr, sehr viele Kämpfe untereinander und Heiraten. Und man kann quasi sagen, dass der ganze Norden irgendwie mit Starks verwandt ist. Also die haben sich alle untereinander die ganze Zeit geheiratet und bekriegt. Und dann war plötzlich irgendwie der Neffe der Erbe und keine Ahnung. Es ging hin und her.
Klingt so, als könnte man da eine eigene Folge draus machen.
Da kann man eine eigene Folge draus machen, ja. Und sie wird furchtbar langweilig. Also man kann sich gerne, wenn man da Interesse dran hat, im Eisenfire-Wiki ist ein ziemlich guter Stammbaum der Stark so aufgemalt. Den kann man sich einfach gerne mal aus Spaß angucken. Ich habe da vorhin so eine Dreiviertelstunde vorgesessen und dachte mir, what the fuck? Da war jemand extrem langweilig, das zu machen. Aber es ist schon ein bisschen spannend. Genau, also da kommen halt sehr viele lustige Generationen Brandons und Benjens und Lyannas und Edrics. Und die haben alle sehr witzige Namen. Ellard ist auch dabei. Kann man sich ja mal durchlesen. Bis zu Cregane Stark. Der kam dann irgendwann. Der hat einen Pakt geschlossen mit den Targaryens. Den Pakt von Eis und Feuer. Dieser Name kommt uns irgendwie bekannt vor, oder?
Was?
Genau. Und zwar wollte der Aegon dem Zweiten zu Hilfe eilen, der halt bedroht wurde von anderen Lords, den stürzen wollten. Er kam aber zu spät. Der König war schon tot, als er kam. Er hat dann alle niedergemacht und den Sieg errungen und den 11-jährigen Sohn auf den Thron gesetzt. Und der hat ihn dann einfach mal zur Hand gemacht. Also das war der erste Stark, der Hand des Königs wurde. Ich glaube, Eddard bezieht sich irgendwann mal auf den, dass er sagt, das war ja schon mal ein Stark Hand des Königs. Aber obwohl man seine Handschaft, wie nennt man das?
Ich weiß es nicht, aber ich finde es Hand grandios, so zu nennen.
Handschaft ist gut, ne? Seine Handschaft nennt man die Stunde des Wolfes, sehr pathetisch. Jetzt dürft ihr mal raten, wie lange die andauerte.
Nicht so lange, vermutlich.
Nee, also, genau ein Tag.
Wow.
Wow.
Ein Tag, in diesem Tag hat er es geschafft, sämtliche Aufrührer hinzurichten. Das waren, 21 Leute, also Lords. Und den 22. hat er verschont, weil die Alysanna Blackwood, von der ich vorhin gesprochen habe, das ist die schwarze Ellie, zu ihm gegangen ist und gesagt hat, du, wenn du den verschonst, dann heirate ich dich. Da hat er gesagt, ja, machen wir. Hat sie geheiratet, ist am nächsten Tag abgehauen, hat den Typen nicht hingerichtet.
Also er ist nicht gestorben nach einem Tag, sondern abgehauen.
Ja, genau, mit einer Frau, genau.
Er hat 21 Menschen hingerichtet und dann hat er keinen Bock mehr gehabt und ist gegangen.
Ja, also das waren die ganzen Aufrührer, das waren ja nur die Lords.
Okay. Genau.
Und dann hat er dem 11-Jährigen gesagt, du, such dir mal eine neue Hand. Ich bin dann mal weg.
Sehr sympathisch.
Ja, ne? Ja, mit der, das war seine zweite Frau. Mit der hat er dann ganz viele Töchter gehabt. Über die weiß man nicht mehr, aber er hatte noch einen Sohn aus erster Ehe und der wurde dann der nächste Stark. Genau. Und dann geht es ein bisschen weiter, da sind wir schon relativ nah dran, dann geht es noch so ein paar Ecken, dann irgendwann kommt Eddard. Also erst sein Vater Rickard. Ja, ich versuche mal kurz die Geschichte von Eddards nächsten Verwandten quasi zu umreißen, ohne Spoiler zu machen. Das ist ein bisschen tricky, aber ich probiere das mal, okay? Ihr schreibt, wenn euch irgendwas nicht bekannt vorkommt.
Machen wir.
Okay, und zwar Rickard Stark. Der hatte 4 Kinder. Die kennen wir alle namentlich schon. Eddard ist der zweite Sohn. Sein älterer Bruder ist ja Brandon. Und seine Schwester Lyanna ist das dritte und der jüngste ist Benjen. Die kennen wir alle.
Mhm.
Genau, die Mutter von den Vieren ist auch eine Stark, allerdings von einem entfernteren Familienzweig. Deshalb sind alle 4 Kinder sehr starkisch, kann man sagen. Also, ist wieder beschrieben mit dunkelbraunen Haare, graue Augen, langes Gesicht, und so ein grimmiges, eisiges Gemüt. Aber sehr treue Herzen, so werden die ja beschrieben. Und da trafen alle vier Kinder wohl sehr drauf zu, weil halt da zwei Starks zusammenkamen.
Ja.
Genau. Und Brandon war wohl ein ziemlicher Draufgänger, halt auch sehr so ein richtiger Ritter-Beschützer-Typ. Der war auch die ganze Zeit in Winterfell, während Eddard ja mit 8 Jahren weggeschickt wurde zu Jon Arryn, um halt da ja zu lernen und die Freundschaften zu knüpfen.
Also er war nicht als Pfand quasi da, sondern tatsächlich als Mündel, um da was zu lernen.
Genau. Einfach so, um die Freundschaften wieder halt zu stärken und genau.
Smart das eigentlich. Auch.
Genau, weil zweiter Sohn war ja eigentlich auch nicht als Erbe vorgesehen, das heißt
er war quasi unwichtig.
Top-Ausbildung, Mauer passt. So nach dem Motto.
Wow.
Ja, oder halt irgendwie nur ein Unterstützer von seinem Bruder, der das irgendwie da das Land mit verwalten hilft oder im Kriegsfall dann halt das Heer führt, während sein Bruder Winterfell führt, irgendwie so. Oder umgekehrt.
Und Benjen haben sie einfach übergangen.
Ja, der war dann noch sehr jung. Also der ist ja um einiges jünger als seine Geschwister. Mhm. Ich glaube, es wird gar nicht gesagt, wie jung er ist. Ich kann ja mal
gucken. Ich habe aus dem, was ich von den Büchern bisher gelesen habe, nicht im Kopf, wie groß der Altersunterschied zwischen Ned und Benjen ist. Ich habe keine Ahnung. Wird das überhaupt erwähnt? Ich weiß es nicht.
Ja, also er kommt schon mit auf das Turnier, was dann ja ist, wo Lyanna entführt wird. Das wird ja schon gesagt. Und da kommt er mit hin. Also so mega klein wird er nicht sein, aber ich denke schon so 10 Jahre bestimmt.
Okay.
Würde ich jetzt mal so vermuten. Obwohl Eddard ja jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, da war der auch noch nicht so alt. Was war der, 30?
Irgendwie sowas hatten wir, glaube ich, gesagt, ja.
Ja. Und
der war noch nicht so alt, ja.
Ja, und Benjen, der ist ja bei der Nachtwache. Ich meine, was soll er auch sonst machen?
Genau, aber da ist er ja auch noch nicht weit aufgestiegen. Er ist ja einfach nur Ranger.
Ja, genau.
Das heißt, er ist ja schon ein paar Jahre, aber er ist jetzt noch nicht so. Also sonst als Stark hast du da wahrscheinlich super Aufstiegschancen. Ja gut, vielleicht ist er auch nur 5 Jahre jünger. Könnte auch sein.
Ja, ich glaube, die genaue Zahl ist ja auch egal. Ich meine, letzten Endes ist Benjen halt der dritte Sohn. Und als dritter Sohn, naja, da müssen dann schon 2 vor dir sterben, damit du noch was zu sagen hast.
Ja. Na gut, zu dem Zeitpunkt, genau, also Benjen war auf jeden Fall, es ist ja das ungeschriebene Gesetz, dass immer ein Stark in Winterfell sein muss. Das, ich glaube, das hat Eddard auch schon gesagt, ne, als er abgereist ist.
Ja, das wurde schon gesagt. Und Benjen war ja irgendwann auch mal der eine Stark, der in Winterfell zurückgeblieben ist, als Eddard im Süden war.
Genau. Genau so. Genau, weil Rickard und seine Frau Lyara mit ihren 4 Kindern waren eigentlich relativ glücklich und Brandon sollte dann heiraten. Und sie haben sich dann ja die Caitlin ausgesucht.
Ja.
Da war ja alles klar und er hat um ihre Hand angehalten und sie hatte ja gesagt und dann hat er sich noch kurz mit Peter duelliert. Hm. Das hatten wir alle schon. Und er ist nach diesem Duell einmal kurz nach Winterfell und hat gesagt, ist alles klar, ihr könnt die Hochzeitsvorbereitung treffen und losreiten. Und auf dem Rückweg hat er dann davon erfahren, dass halt Lyanna entführt wurde auf diesem Turnier. Mhm. Das war dann zu der Zeit quasi. Also Lyanna und Benjen und Eddard müssten dann auf diesem Turnier gewesen sein. Dann wurde sie entführt, die anderen sind zurück nach Winterfell. Und Brandon war gerade wieder auf dem Weg in die Riverlands, während die anderen halt sich bereit gemacht haben, zur Hochzeit zu kommen. Und ist dann direkt los, um halt zu klären, was ist mit meiner Schwester, ist nach King's Landing geritten. Das ist quasi nicht abgebogen in die Riverlands, sondern die Königsstraße weiter runter geritten bis King's Landing. Und da wurde er direkt festgesetzt. Und man schickte nach seinem Vater, der sich mittlerweile auch auf den Weg gemacht hatte nach Riverland, also nach, nee, River Run heißt es, im Riverland. Genau, und der musste dann auch direkt nach King's Landing kommen, um halt die Verbrechen seines Sohnes zu erklären, weil Brandon ja ganz offiziell den Thronfolger als Frauendieb quasi beschuldigt hat. Und wie wir alle wissen, ist Aerys nicht so ein toller Herrscher gewesen. Der hat Rickard bei lebendigem Leibe verbrannt. Und Brandon hatte eine Schlinge um den Hals und ist beim Versuch, seinen Vater zu retten, erstickt. Also erdrosselt worden von sich selber.
Oh Mann.
Also grausamer kann man Leute nicht hinrichten. Das war wirklich beim Lesen. Ja. Man kann sich jetzt vorstellen, dass Eddard, als er das gehört hat, not amused war.
Ja, absolut.
Genau. Und ja, was dann passiert ist, das erfahren wir noch in den Büchern. Also er ist dann zu seinem Kumpel Robert gegangen, der mit Lyanna verlobt war und auch sehr verliebt. Das haben wir schon erfahren.
Ja.
Und da Robert gekocht hat, weil seine Liebe entführt wurde und Eddard gekocht hat, vermutlich größtenteils, weil sein Vater und sein Bruder, den er sehr geliebt hat, getötet wurden. Einfach so, ohne großen Gericht oder irgendwelche Chancen. Kam es dann zu der Rebellion von Robert.
Und jetzt nochmal kurz zur Einordnung. Gab es dann irgendwie so einen Zwischenzeitraum wegen der Hochzeit mit Caitlin? Weil die hat er ja geheiratet, bevor er auf die Rebellion geritten ist, oder? Also haben sie die Hochzeit recycelt dann, oder?
Genau, also er hat ja seinen Freund Robert getroffen. Ich glaube sogar im Vale, also bei Aaron, John Aaron oder irgendwo so. Hat er den auf jeden Fall getroffen. Dann ist Robert rumgegangen und hat Moment, nein, das war anders. Die beiden waren wohl wieder bei John Aaron. Also Eddard und Robert.
Hm?
Und der König, also Aerys, hat halt dann John Aaron geschrieben und gesagt, er hätte jetzt gern die Köpfe von den beiden, weil die ja auch gegen ihn sind. Weil die ja, ne, aus den Gründen, die ich gerade gesagt hatte, jetzt auch gegen seinen Sohn Rhaegar Stimmung machen würden. Genau, und John Aaron hat abgelehnt und seine Banner gerufen. Das heißt, er hat als erstes quasi den Targaryens den Krieg erklärt. Und dann sind Robert und Eddard los, um halt ihre Leute zu mobilisieren. Eddard in den Norden. Und als er dann da alle mobilisiert hatte, ist er runtergegangen nach Riverrun und hat dann Catelyn geheiratet, um halt die Tullys auf seine Seite zu ziehen.
Okay.
Damit die mit ihm ziehen. Und ist dann halt quasi nach der Hochzeitsnacht abgezischt.
Puh.
Ist auch romantisches anders, ne?
Ja, ganz schön viel Stress auch.
Definitiv.
Ja. Genau. Also auch sehr kompliziert, aber so ungefähr war es, ja. Und dann war Caitlin ja nach der ersten Nacht schwanger mit Rob. Und als Eddard dann nach der Rebellion nach Hause kommt, schleppt er halt dann noch ein Baby mit. Das muss ja...
Arme Caitlin.
Ich meine, das war jetzt keine große Liebesheirat und so, aber trotzdem ist das irgendwie ein Albtraum.
Ja, wirklich. Ich meine, wenn man sich das so vor Augen führt, kann man vielleicht verstehen, warum sie John so mega feindlich gegenübersteht.
Ja, ja. Das Thema hatten wir ja schon häufiger, dass man sagt, ich kann es verstehen, aber trotzdem ist er am Ende des Tages irgendwie derjenige, der am wenigsten dafür kann.
Ja, das stimmt, aber halt,
ja.
Es ist halt Catelyn gegenüber. Erst muss sie halt diesen Typen heiraten, den sie da jetzt das erste Mal gesehen hat, obwohl sie eigentlich dem Bruder zugestimmt hat.
Ja.
Und dann haut der auch noch ab. Und ja, es muss ja schon fast ein Jahr später oder so gewesen sein, als sie es dann wiedersehen.
Ja, aber wenn man da mal bedenkt, was aus dieser krassen Situation für eine starke Beziehung geworden ist, ist schon cool.
Ja, stimmt. Ich denke, da müssen beide auch viel dran gearbeitet haben.
Ja. Weil in dem Moment, als wir sie kennenlernen, ist das ja eine totale schöne Beziehung auf Augenhöhe, die ich absolut super finde.
Ja, also ich kann es mir nur so erklären, dass es halt, die sind dann ja 12 Jahre oder 13 Jahre zusammen auf Winterfell und er ist ja kaum weg, außer vielleicht mal zur Jagd oder um mal irgendwie was zu kontrollieren. Mhm. Und in den über 10 Jahren, da wirst du dich wahrscheinlich, also vielleicht haben sie sich lieben gelernt, aber mindestens halt, dass man sich arrangiert und seine Aufgaben in der Beziehung kennt und so, ne?
Obwohl ich ja jetzt in den ersten Kapiteln immer das Gefühl hatte, dass da durchaus Liebe im Spiel ist inzwischen.
Ja. Also auch wenn die mal sehr respektvoll voneinander sprechen und nicht so, dass sie benutzen ja nicht so Kosenamen oder sowas.
Ganz selten auf jeden Fall. Also.
Ja. Außer halt, dass sie ihn nett nennt, aber das tun ja eigentlich alle.
Irgendwann sagt sie, glaube ich, mal Liebster. Das war ganz am Anfang. In dem einen Kapitel, da hat sie ihn in einem Kapitel irgendwie 4 verschiedene Namen angesprochen, da habe ich alles angestrichen und dachte, my goodness, entscheide dich doch mal.
Ja, also doch, Liebe.
Ich möchte das gern glauben.
Okay. Sie haben sich lieben gelernt. Okay. Vielleicht haben sie sich auch direkt, weißt du, bei der Hochzeit, sie hebt den Steier und es ist direkt wie ein Blitz durch sie gefahren.
Das ist jetzt aber ein bisschen arg verträumt, meinst du nicht?
Ja.
Nein, es gibt die Szene gleich am ersten Caitlin-Kapitel, als sie ihm sagt, dass John Arryn gestorben ist. Da sagt sie, es tut mir so leid, Geliebter.
Ah.
So.
Ja.
Ich weiß nicht. Vielleicht sagt sie das auch, damit sie ihm nicht so weh tut.
Ich brauche gerade ein bisschen Kitsch nach diesem ganzen Ermorden und Intrigen.
Ja, ich finde, wir glauben jetzt einfach, dass da Liebe im Spiel ist. Punkt.
I'm sorry, my love. John Arryn is dead.
Ja, im Englischen klingt es nämlich nicht so wie so ein Geliebter, sondern. Ja, ich weiß nicht, irgendwie ist es.
Ja, es kann auch eine schräge Übersetzung sein, das kann natürlich sein.
Ja, also Geliebter klingt schon so, als wären da eher weniger Gefühle im Spiel, aber My Love klingt für mich schon nach Gefühlen.
Aber es tut mir so leid, Geliebter, das ist doch...
Also, für mich ist Geliebter einfach...
Okay. Ja, du denkst dann direkt an, also nicht an geliebter Mensch, sondern an...
Ja, eher so Affäre, so wie Cersei und Jaime oder so.
Und dann weiter unten auf der Seite gibt's noch die, das ist nur ein kleiner Trost, sagte er. Sie konnte den Schmerz auf seinem Gesicht sehen, doch selbst jetzt dachte er zuerst an sie.
Ey, das ist romantisch.
Deine Schwester, sagte er, und John, Junge, hast du von ihnen gehört. Also im Grunde genommen, also zumindest ein tiefer Respekt füreinander. Und das auf der Basis von, ich wollte deinen Bruder heiraten, der ist jetzt gestorben. Jetzt muss ich dich heiraten.
Ja, das ist schon krass.
Und das allererste Geschenk, was er ihr macht, ist ein Bastard. Huhu.
Nein, können wir das bitte anders sehen? Das allererste Geschenk, was er ihr macht, ist Rob?
Das stimmt, ja gut.
Ja,
Rob. Ja, du hast recht. Du hast absolut recht.
Sonst klingt es so richtig böse.
Das ist ja auch. Mal gucken, auf der Seite ist es auch so, dass das nochmal so ist, dass sie nochmal John Arryn ehren, indem sie sagen, dass er halt lieber die Banner gerufen hat und eine Revolte gegen den König angezettelt hat, als die auszuliefern, die er zu beschützen geschworen hat.
Und das ergibt jetzt alles erst Sinn, das hat in dem
Kapitel. Das ergibt jetzt Sinn.
Genau. Überhaupt keinen Sinn ergeben.
Deshalb habe ich es erklärt, damit es einen Sinn ergibt. So.
Schön. Ich mag es, wenn Kreise sich schließen. Mhm. Und ich werde Winterfell ab jetzt mit völlig anderen Augen sehen.
Oh, schau dir das Video an.
Auf jeden Fall. Ist absolut in der Playlist angekommen.
Also, und wenn man keine Lust hat, sich die ganzen Details anzuhören, dann vorskippen, so ab Minute 20 ungefähr, fängt er an mit der Tour durch sein modelliertes Winterfell. Ab da sieht man dann wirklich so sein fertiges Modell mal.
Mhm.
Wenn ihr euch nur Winterfell als Modell einmal geben wollt, dann gebt euch das. Aber ich kann auch das ganze Video wirklich nur empfehlen.
Und jetzt nochmal für Dove, ist das ein digitales Modell oder ein...
Ja, das ist digital modelliert. Der hat tatsächlich auch noch mehr Burgen einfach so als 3D-Modell am PC gebaut.
Das ist cool.
Er hat für Winterfell dann auch gezeigt, hey, ich guck mal, ich hatte hier für den großen Bergfried zum Beispiel, hatte ich überlegt, welche Form kriegt es, welches Dach kriegt das alles, wie soll das alles aussehen, welche Zinnen kriegen die Mauern und so. Er hat dann verschiedene Sachen gezeigt, wo er sagte, ja, da hat er so hin und her überlegt. Am Ende hat er sich für das entschieden, weil Grund XY und so. Das ist mega geil. Nee, nicht so, das Entstehen dieses ganzen Modells. Das ist großartig. Bin schwer verliebt in seine Videos. Ich habe seitdem noch mehr von ihm gesehen.
Ja, 2, 3 habe ich auch gesehen. Die sind wirklich gut gemacht.
Die werde ich mir gleich mal zum Einschlafen anmachen. Ich glaube, das ist ganz cool, so eine Stadtführung, eine imaginäre. Ja.
Es ist auf jeden Fall angenehmer zum Einschlafen als gehäutete Menschen.
Oh Mann! Oh nein, das kann nicht unser Abschluss sein, nein!
Die waren gerade weg.
Das haben wir so schön gefangirlt die ganze Zeit.
Ich kann es auch einfach rausschneiden.
Ja, aber ich hab's doch trotzdem immer noch im Kopf. Nein, wir finden jetzt noch einen schönen Abschluss. Oh Gott. So ein Rabenflug oder so.
Oder eine kleine lustige Anekdote, die ich beim Schauen der ersten Folge auch schon auf den Server geschrieben hatte. Hatten im Buch in einem Caitlin-Kapitel eher die Stelle, dass über Rickon gesagt wird, er hat so ein bisschen Angst noch vor seinem Wolf. Und Nat meint ja im Prinzip so, er soll sich halt nicht so anstellen.
Ja. Er ist schon 3.
Ja, genau, er ist schon 3 und Nat sagt, ja, he won't be a boy forever. Diese Stelle kommt in der Serie auch vor, sie ist nur ein bisschen abgewandelt. Da sagt Ned, dass Bran mit zu der Hinrichtung soll. Caitlin sagt, aber er ist doch erst 10, wieso muss er da mit? Und dann sagt Ned genau dieses, er wird nicht für immer ein Junge sein. Und ich habe diese Stelle gesehen und musste sofort an euren Kommentar denken. Du hast Hunger?
Ja, gut.
Ja. Mit 10 kann man das schon mal sagen.
Absolut.
Ja, zu einem 10-Jährigen kann man das noch eher sagen als zu einem 3-Jährigen, aber jetzt nicht. Ja.
Bei Rickon war es halt richtig fies.
Ja. Und ich hatte ja die Caitlin-Folge geschnitten gehabt und habe diese Stelle mehrfach gehört und ich fand sie so großartig, ich musste sie dann einfach nochmal hören und nochmal und nochmal. Und dann saß ich da und guckte diese Serie und es kommt diese Stelle und ich konnte nicht mehr.
Kann ich mir lieber vorstellen, mir wäre es genauso gegangen.
Ja, ich habe dann Pause gedrückt und saß dann hier erstmal kichert in meinem Sessel.
Sehr cool.
Ja, das wird für mich für immer begleiten, wenn Ned sein Schwert zieht. Das wird immer ein bisschen Eis wird es immer sein.
Ja. Hörst du dann nicht so, dass das die Klinge aus der Scheide ziehen, sondern so ein so wie das Knacken von Schokolade, wenn man reinbeißt.
Dieses, oh, das ist ja. Gut. Und wenn die dann so aufeinander, es gibt doch auch diese Werbung, wo man den Löffel so durch diese Schokoschicht durchdrückt. So.
Ja.
Und so klingt ein Schwertkampf dann.
Ja.
Broch, Schokoladensplitter überall.
Ich sollte abends um 10 kein Eis mehr essen, oder?
Doch, das geht.
Ich hab gerade richtig Lust drauf.
Ich auch, aber ich hab keins.
Ich hab noch so ein Rest veganes Ben & Jerry's da.
No.
Unbezahlte Werbung übrigens.
Für alle Eissorten. Wir übernehmen keine Garantie. Für Eishunger.
Die sind einfach alle lecker, deshalb können wir für alle Werbung machen.
Den Trigger sollten wir vielleicht in die Folgenbeschreibung packen.
Nein, wir lassen das die Leute hören und am Ende haben eiskalt alle auch Lust auf Eis, so wie wir gerade.
Und dann warten alle halt sehnsüchtig auf den Eisverkäufer wie im Kino.
Ja!
Beste Marketingstrategie aller Zeiten. Eiswerbung zeigen und dann den Eisverkäufer reinschicken. Auch hier im Kino. Ja. Ding, 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 ding.
Das Blöde ist, wenn du endlich den Film gucken willst und dann hat immer noch wer Bock auf ein Eis und du musst immer noch warten, dass es weitergeht endlich.
Bei uns im Kino gab es das tatsächlich gar nicht. dass da dann der Eisverkäufer in den Saal reinkommt. Das kenne ich nur von dem kleinen Dorfkino bei meiner Oma.
Bei unserem kleinen Dorfkino, das war eine Kinothek, da konnte man klingeln und da hat einem während der Vorstellung jemand was zu trinken gebracht und Snacks und so. Und es gab auch so 4 Plätze an der Bar.
Ja, vielleicht sollten wir weiter quatschen und unsere Zuhörer währenddessen schon mal zum nächsten Eismann schicken, weil wir nehmen schon fast 2 Stunden auf.
Ups.
Weiß nicht, wie das passieren konnte.
Also wir machen das so. Ich gehe zur Bar und hole uns ein Eis. Und ihr sagt Tschüss.
Ja.
Ich sag jetzt schon mal Tschüss.
Also, vielen Dank fürs Zuhören. Dafür, dass ihr unser Fangirlen hier so lange angehört habt. Hast du euch
schon ertragt?
Ja. Mal schauen, ob die Folge geschnitten auch 2 Stunden hat. Aber ich fürchte, viel fliegt nicht raus.
Nee, waren sehr straight eigentlich.
Und ihr habt es so toll vorbereitet. Es hat mega Spaß gemacht. Super viele spannende Infos. Danke für die Arbeit, die ihr da reingesteckt habt. Das hat Bock gemacht.
Oh, das freut mich.
Die Recherche hat genauso viel Spaß gemacht wie das Aufnehmen. Ich glaube, das ist eine perfekte Folge.
Ja, genau. Ich fand es auch mega spannend, das alles so nachzulesen und dann so viele Aha-Effekte zu haben.
Können wir öfter machen. Bin ich dafür.
Aber dann, liebe Hörer, macht es gut.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüssi. Tschüss.